Ja, und es gibt so eine Maschine, die heißt die Mama-Maschine.
Oh Gott!
Und auf dieser Mama-Maschine, da drückst du auf die Knöpfe und dann sagt die, komm zum Essen, sofort. Oder
sehr praktisch.
Du bist wie dein Vater. Oder räum endlich auf. Und solche Sachen. Und ich dachte mir, wie süß.
Mama-Maschine mit schwarzer Pädagogik.
Liebe, so steht's auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebs, Baby. Hallo, hallo, ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder zu uns in unserem Podcast Let's Talk About Krebsbaby gefunden habt. Ich hoffe, ich erreiche euch an einem Tag, an dem ihr schon ein paar schöne Dinge erleben durftet. Ein warmes Handtuch am Morgen vielleicht oder eine Tasse dampfenden Kaffee oder Tee. Es gibt ja viel Schönes, was man an einem ganz normalen Tag erleben kann. Heute geht es nicht um die Schönheit im Leben, wäre zwar auch einmal eine Folge wert, aber ich würde mich in dieser aktuellen Folge gerne über das Tabuthema Krebs unterhalten und was es bedeuten kann, wenn man darüber spricht. Dazu habe ich zwei tolle Gesprächspartnerinnen gefunden und mache es heute kurz. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ihr Lieben, ein herzliches Willkommen in unserem Podcast und vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir sind natürlich glücklich, dass wir da sein dürfen.
Ja, so schön.
Schließe ich mich an.
Hallo Alex und Paula, ihr beide seid ehemalige Brustkrebspatientinnen. Heute seid ihr Podcasterinnen mit dem großartigen Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Hiermit spreche ich ja offizielle Empfehlung aus. Wir werden uns heute mit zwei Themen beschäftigen. Einerseits geht es darum, dass wir uns mit Tabus beschäftigen und natürlich dann in weiterer Folge mit dem Tabuthema Krebs. Und auf der anderen Seite steht das Thema über Krebs sprechen. Das heißt, wir werden uns ein bisschen damit beschäftigen, was macht das mit uns und was tut das mit uns, wenn wir über das Thema Krebs sprechen. Die Überschrift ist Tabu brechen. Wie geht es eigentlich und warum? Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach hinein ins Vergnügen und legen los.
Ja.
Alex, magst du mal ganz kurz dich selber vorstellen, wer bist denn du und was machst denn du überhaupt?
Ja, also ich bin die Alex.
Hey ho.
Ich wohne in Köln. Ich habe zwei kleine Kinder. Das eine ist jetzt mittlerweile schon in der Schule. Ich habe so einen Bürojob gehabt vorher, aber auch mit viel Stress und dann kam 2017 zum Ende meiner Elternzeit, ich sollte zwei Wochen später gerade wieder zurück in meinen stressigen Job, da kam die Diagnose Brustkrebs, triple negativ und seitdem hat sich mein ganzes Leben total geändert. Das ist klar, natürlich bei jedem ändert sich das total. Da will ich auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ist dann viel passiert. Ich habe Paula kennengelernt und noch ein paar andere Instagrammer.
Leider könnt ihr das nicht sehen. Sie jubelt gerade, die Paula.
Ich war vorher natürlich nicht bei Instagram. Ich hatte mich, glaube ich, mal angemeldet, aber ich kannte das gar nicht. Und wenn ich gewusst hätte, dass ich da so viele tolle Menschen kennenlerne, wir haben uns, glaube ich, auch über Instagram kennengelernt.
Ja.
Und das war schon wirklich toll, dass man sich da so gut vernetzt hat. Und dann habe ich erstmal einen Blog angefangen, so fing das Ganze an. Und dann, ja, so in der Reha kam mir dann die Idee, Podcast wäre ja auch toll. Da hatte ich erstmal ein bisschen, mal gucken. Da so eine Firma gefunden, die uns da ein bisschen technisch unterstützt. Dann habe ich die Paula angeschaut, ich so, Paula, machst du einen Podcast mit mir? Sie so, ja! Und seitdem sind wir zwei Frauen,
seid
zwei
ihr
Brüste.
Ja.
Genau. Und dann engagiere ich mich noch bei Yes We Cancer seit anderthalb Jahren und das passt auch ganz gut zum Thema heute, zum Tabu brechen.
Ich meine, dass wir uns so über Instagram kennengelernt haben, war ganz klar deswegen, weil ich auf deinen Namen also stark reflektiere. Du bist die Kick Cancer Chick. Und das finde ich schon sehr charmant, diesen Namen. Also den hast du gut ausgesucht.
Also Kurvenkratzer gefällt mir auch sehr gut. Also, deswegen, da haben wir uns einfach gesucht und gefunden.
Wir kommen aus dem gleichen Dorf.
Ja.
Paula, ich darf zu dir kommen. Dich habe ich dann eine Zeit später in Wahrheit auch schon gekannt übers Netz und eine Zeit später dann in Wien getroffen, auch so, als würde man sich schon länger kennen, gefühlt.
Das stimmt.
Ja, voll schön einfach. Es ist, also das mag und schätze ich schon sehr an Social Media, dass es die Welt so klein macht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Magst du mal kurz erzählen, wer bist denn du und was machst denn du so?
Ich bin Paula, ich bin 34 Jahre alt. Ich habe meine Diagnose mit 30 bekommen, habe einen kleinen Sohn. Und weißt du, es ist immer so, sich selber vorzustellen, ist ja auch in Meetings immer, ne? Sage drei Worte über dich. Ich bin spießiger, als ich jemals sein könnte. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich bin die Rebellin gewesen oder ich bin so wahnsinnig. Also ich habe Vollzeit gearbeitet, ich hatte ein kleines Kind. Der war klein, aber aus dem Gröbsten raus mit 4 Jahren. Also unser Leben war eigentlich perfekt. Wir haben geguckt, dass wir uns von der Wohnsituation ein bisschen vergrößern. Wir sind ein bisschen in Urlaub gefahren. Wir hatten Schrebergarten. Das ist wahrscheinlich so das i-Tüpfelchen der Spießbürgerlichkeit, was man sich so vorstellen kann.
Aber nett.
Genau, also völlig ein unaufgeregtes Leben einer Anfang 30-jährigen Frau und mit dem Unterschied, dass ich natürlich auch die Diagnose Krebs bekommen habe. Das ist ja so unsere Schnittmenge, über die wir uns hier unterhalten. Ja, das darf man aber nicht vergessen, aber es geht natürlich irgendwie um Krebs. Und relativ zu Anfang dieser Krebserfahrung, wo ich wahnsinnig lost war, weil das in meinem echten Umfeld eigentlich kein Thema gewesen ist, also ich hatte keine Berührungspunkte dazu, habe ich durch meine Schwester angefangen, online zu suchen. Und ich bin da nicht so richtig weitergekommen, weil auch ich war kein Instagram-Profi. Also ich hatte keine Social, irgend so ein verwaistes Facebook-Profil, ne? Aber ich war da nicht so richtig aktiv. Und meine Schwester hat gesagt: Du, hör mal, Paula, also vielleicht musst du ja niemanden suchen. Vielleicht musst du ja gefunden werden. Und dann habe ich gedacht, aha, dann fange ich mal
Idee.
An.
Gute Idee.
Gut, das war wirklich so, das war so der Game Changer. Und ich habe trotzdem Menschen gefunden. Eine davon ist Alex.
Yeah.
Wir sind händchenhaltend durch die Erkrankung gegangen. Und ich sage das ganz bewusst, weil es natürlich nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern weil wir uns durch sehr, sehr extreme Zeiten geholfen haben, gerade so mit kleinen Kindern, also in Familien, Freundeskonstellationen. Also da ist ja so eine Dynamik überall, wenn das Thema Krebs anklopft. Und wir sind jetzt viele Stützen gewesen und haben uns verändert und sind uns trotzdem treu geblieben. Und das ist eine Erfahrung, für die bin ich so wahnsinnig dankbar. Und ich freue mich auch, dass wir das immer noch in diesem Podcast-Projekt, ich würde gar nicht sagen, es ist ein Projekt,
Nein.
aber in unserem Podcast so festhalten können.
Und habe ich das richtig verstanden? Ihr beide habt euch über Social Media kennengelernt und nachher quasi durch dieses Kennenlernen dort euch gegenseitig begleitet in der Erkrankung?
In ja, etwa wir, so, genau.
Ja. So. Also wir waren so eine Dreier- und später Vierer-Konstellation. Wir sind dann ziemlich schnell auch zu WhatsApp gegangen und haben uns da halt dann Filmchen geschickt, jeden Tag mit Glatze bei der Chemo. Irgendwie haben wir uns in jeden Bereich mitgenommen und immer so gegenseitig auch. Immer, wenn einer zur Chemo musste, wussten die anderen das immer und dann, das hat unheimlich gut getan.
Gab es eine Nachricht, guten Durchlauf.
Ja, ja.
Genau. Bleib stark.
Lasst uns einmal in unser Thema hineinspringen. Krebs ist ein Tabu, so soll es sein. Ich war mir nicht ganz, also ich war mir im ersten Moment selber ja nicht unbedingt bewusst, dass Krebs ein Tabu ist. Erst als ich gemerkt habe, dass die Leute eigenartig auf mich reagieren und auf meine Glatze, wo ist mir erst einmal bewusst worden, okay, offensichtlich habe ich es mit einem Tabu zu tun, weil für mich war es keines, also sicher nicht. Wollen wir mal offen diskutieren, was ist denn ein Tabu überhaupt?
Schweigen.
Genau das ist Tabu.
Super Podcast-Thema, die Gäste haben nichts zu sagen. Nein, wir müssen kurz.
Ja, nein, aber ich glaube, es sind solche Momente, wenn so, wenn so eine komische Stille auftritt. Ne? Wenn du wirfst ein Wort in den Raum und plötzlich sagt keiner was. Es sind betretene Blicke, die sich wegdrehen. Es ist: Mama, guck mal, die Frau hat keine Haare. Komm, wir gehen weiter.
Yeah.
Das ist das Tabu. Die Leute, würde ich jetzt mal sagen, und ich glaube, ich gehörte auch dazu, weil ich hatte nicht so viel Krebserfahrung oder ich kannte nicht so viele Menschen, die Krebs haben. Aber immer wenn es so war, dachte ich so, oh Gott, die haben Krebs und so. Dann fragt man so vorsichtig nach, aber man weiß auch nicht, wie weit willst du fragen? Was ist für den okay? Also ich wusste selber, dass ich da so ein
Eine Scheu hat.
Ein bisschen beklommen. Ja, genau. Oder dass man sagt, okay, man muss da erstmal so einen richtigen Umgang damit finden, weil man selber so ein bisschen so Hemmungen hatte bei dem Thema.
Das jetzt mit deiner Erfahrung und rückblickend, was würdest du denn wünschen? Was hat man für einen Umgang?
Ja, ich, weil ich eben wusste, wie das bei mir ist oder dass ich immer oft unsicher war, wie ich so jemanden ansprechen soll, habe ich halt gesagt, okay, Offensive ist die beste Defensive, ich gehe raus. Ne? Ich habe jedem gesagt, bitte sprecht mich an, ne? Ich habe jetzt Krebs, ich bin positiv, sieht ganz gut aus, hat nicht gestreut. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, bitte fragt mich einfach, ich habe da überhaupt kein Problem damit, weil ich eben nicht wollte, dass es so ein Tabu ist, also in meinem Fall jetzt. Und dann merkst du aber erst, wenn du dann halt mit dieser Glatze in der Öffentlichkeit stehst, es ist ja nicht nur die Glatze, es ist allein schon das Wort, ne? Dass manche Menschen das Wort schon gar nicht in den Mund nehmen können und so um den heißen Brei drumherum reden.
Das ist der, du weißt schon wer.
Ja.
Oder?
He who shall not be named.
Ja, voll.
Und das ist, da habe ich halt dann erst gemerkt, was für ein großes Tabu das eigentlich ist. Ne? Und dass es gar nicht so ist, man weiß nicht genau wie, sondern dass es halt wirklich auch mit sehr vielen Todesängsten wahrscheinlich verknüpft ist und dass man es deswegen versucht, auch irgendwo ein bisschen wegzudrängen vielleicht.
Naja, man ist ja die personifizierte Angst. Ne?
Genau.
Also einerseits stehen wir da und möchten mit unserer Öffentlichkeitsarbeit auch bewirken, dass Menschen sich abtasten, dass sie achtsam mit sich sind, um im Falle des Falles eben rechtzeitig zu reagieren, so wie wir das Glück ja hatten. Und auf der anderen Seite ist eigentlich was im Raum steht, ist ja so ein dicker Elefant, ne? Und da beginnt ja für mich so auch das Tabu, ne? Weil ich gesagt habe, was ist denn so ein Tabu? Also es beginnt so für mich, man ist so ein bisschen in so einem Dilemma. Einerseits möchte man offen darüber reden, aber man merkt auch bei sich, dass so ein Tabu beginnt, wenn man selber Fragen so lapidar antwortet, um nicht die Stimmung zu zerstören. Also ich meine, nehmen wir mal Corona raus, du stehst irgendwie auf so einem Elternabend, ne, man unterhält sich alles ist schön und gut und es fragt dich jemand, und wie geht's dir eigentlich mit deiner Situation? Und du sagst sowas wie, nee, gut, ach, und der Brokkolisalat vom Buffet ist auch hervorragend. Ne? Du möchtest halt selber die Stimmung nicht kaputt machen. Was wäre die Wahrheit? Die Wahrheit ist eigentlich, dass mein Kind mich vor, ich weiß nicht, 2 Stunden in der Badewanne gefragt hat, wenn ich sterbe, ob ich dann in eine Kiste komme. So, und da gefriert dir das Blut einfach. Sage ich sowas? Wie viel Wahrheit verträgt das nach außen, das reale Leben? Wie viel kann ich Menschen zumuten eigentlich auch? Und in diesem Dilemma stehen wir auch. Einerseits möchten wir offen über unsere Situation und Ängste sprechen. Und auf der anderen Seite kommt es uns in manchen Situationen auch nicht über die Lippen. Und das ist etwas, wo ich im Alltag merke, ich glaube, an dieser Stelle habe ich es mit einem Tabuthema zu tun. Ich kann gar nicht offen über Dinge kommunizieren, weil ich mir Gedanken mache, wie die Menschen darauf reagieren. Und da fängt es eigentlich für mich an. Also es ist so eine Ambivalenz.
Ich meine, ich verstehe dieses Gefühl, ich hatte das auch oft, dass man das Gegenüber schützt. Einerseits das Gegenüber nicht dafür trösten will, dass man selber krank geworden ist und andererseits schützen will vor der eigenen Erfahrung, weil man muss ja nicht unbedingt das Gegenüber an der gleichen Erfahrung teilhaben lassen. Mhm. Nicht zwingend, sage ich jetzt einmal. Und dann kommt man in diese Diskrepanz, man hat aber einen gewissen, wenn man sich selber einen Anspruch an sich selber hat, man ist jetzt Patientenstimme, man will Patientinnenstimme, man will aufklären, man will was verändern. Genau dann sollte man ja eigentlich sprechen. Und wo ist jetzt die Grenze?
Mhm, genau, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, dass es diese Grenze noch gar nicht so richtig gibt. Denn ich glaube, wenn Menschen informierter wären, also ich finde ja, Aufklärung funktioniert ja viel über Wissen, dann könnte man ganz anders antworten, weil man ja weiß, dass der Gegenüber schon über ein bestimmtes Wissen verfügt. Jetzt ist es so, natürlich kann ich trocken besprechen, was ein Port ist, ne? Oder ich kann trocken besprechen, wie ich meinem Kind beigebracht habe, was passiert. Also wie ich das erklärt habe mit dem Port, wofür ist der da, was passiert mit den Haaren, ne? Das kann ich natürlich viel, viel besser erklären, wenn ein Mensch so die Gesamtsituation kennt. Und das ist ja gar nicht so. Und erschreckenderweise ist es ja, ich kann ja gar nicht mit dem Finger auf mein Umfeld zeigen. Ich habe vorher auch nicht gewusst, was das ist.
Für mich
auch.
Das
ist mir einfach nie begegnet.
Gesundheitskompetenz würde in die Volksschule und in den Kindergarten schon gehören, aber das passiert einfach leider nicht.
Eigentlich schon. Wie funktioniert ein Körper und was ist eigentlich eine Dysfunktion? Ne? Und Krebs fällt ja einfach auch unter eine Dysfunktion. Also was ist beeinträchtigt, was funktioniert nicht, wo passiert was? Bin ich vollkommen deiner Meinung.
Alex, wo glaubst du, ist die Grenze aus deiner Sicht?
Ich finde das so schwierig, weil ich meine, jeder Mensch ist anders, weißt du? Und meine Grenzen und die von anderen Menschen unterscheiden sich halt. Und für mich persönlich ist es zum Beispiel okay, dass ich über alles, was meinen Krebs betrifft, spreche. Und manche Leute wollen gar nicht über ihren Krebs sprechen. Und das finde ich auch okay so, weißt du?
Ja, da also, bin ich voll bei dir.
Dass jeder seinen eigenen Weg findet, auch mit dem Thema umzugehen. Und nur weil ich so rumplaudere, heißt das nicht, dass ich jetzt anderen Leuten das aufdiktiere. So, das muss jetzt jeder machen.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Tabu und der Stigmatisierung, die mit Krebs einhergeht? Ist man stigmatisiert? Paula, du hast im Vorgespräch gesagt, du fühlst dich nicht stigmatisiert.
Nee, also keiner hat sich die Situation ja ernsthaft ausgesucht. Machen wir uns nichts vor. Es ist einfach, wie es ist. Ich habe aber nochmal darüber nachgedacht und habe festgestellt, eine Sache, die unverschuldet ist einfach. Aber ich habe nochmal darüber nachgedacht und glaube, dass mein Kind stigmatisiert war. Weil er immer der mit der Mutter, mit der krebskranken Mutter war. Das ist vielleicht im ganz dichten Umfeld nicht so aufgefallen, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß, dass er für viele das Kind mit der krebskranken Mutter war. So im Fußball, also beim Sport, ne? Oder vielleicht auf dem Spielplatz. Ach, guck mal, da kommt der Junge mit der krebskranken Mutter. Und das ist einfach so, das ist so ein Reizthema. Was soll ich sagen? Das ist die Achillesferse, ne? Das ist, wie wird man das los? Ist er das immer noch, ne? Also vielleicht ist er das immer noch. Guck mal, die hat ganz lange Haare gekriegt, aber vor 3 Jahren war sie die, war das das Kind mit der krebskranken Mutter, ne? Mhm. Und das ist eben so, kann ich das lösen mit einer Enttabuisierung? Ist das so? Oder ist das menschlich, ne? Vielleicht hätte ich rote Haare, wäre er das Kind der roten Mutter, der rothaarigen Mutter. Ich weiß es nicht. Also das sind einfach so Bereiche, da komme ich mit der Offenheit. Weiß ich nicht, ob sie mir, also mir hat sie nicht geschadet. Ich fühle mich wohl in der Rolle. Aber kann ich das für alle so vertreten? Ne? Mhm. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Und das ist bis heute ja noch so. Ne? Das ist eben schwierig, ob das so ist. Ich glaube schon, dass er mit einer Stigmatisierung zu tun hatte, aber ich glaube, es ist uns gelungen, davor zu schützen. Aber allein das Wissen, dass es so ist, das verletzt mich schon nachher, muss ich schon sagen.
Ich habe gesucht nach einer Studie, warum Krebs tabu ist. Und ich habe erstaunlicherweise nicht wirklich was Gutes gefunden. Es hätte mich nämlich tatsächlich selber interessiert. Also ich mache jetzt hier mit einem offiziellen Aufruf an die da draußen, wer gute wissenschaftliche Daten zu dem Thema, zu dem Tabuthema Krebs und warum Krebs ein Tabu ist, hat, sende sie doch an uns, bitte.
Ja, gerne. Da freuen wir uns sehr.
Das wird uns alle interessieren. Eine Frage habe ich. Wann habt ihr genau gemerkt, dass ihr es mit einem Tabu zu tun habt?
Das ist aber eine schwierige Frage.
Kannst du echt erinnern?
Also ich denke, ich habe es vor der Erkrankung schon gemerkt, denke ich mal, ne? Und dann kam aber der Moment, wo man merkt, okay, so in Gesprächen, dass du nach und nach immer merkst, das war jetzt nicht so ein Zeitpunkt, sondern du redest mit dem und plötzlich merkst du so, irgendwie sind die befangen, die Leute. Ich glaube, das ist so ein Schleichendes, ne? Das ist sich einfach dann die Summe macht es dann aus, würde ich sagen.
Also ich habe es auch, ich habe nicht den einen Aha-Moment gehabt, sondern es ist so eine Summe an Kleinigkeiten. Ich habe gemerkt, dass relativ wenig Menschen die Situation mit mir zusammen ausgehalten haben. Dieser psychische Fall, ja, durch diese Hiobsbotschaft, dass denen relativ wenig Menschen mit mir gefallen sind. Was ist stattdessen passiert? Ich habe immer gemerkt, dass mein Gegenüber sich verpflichtet fühlt, mich zu trösten. Und damit die Sache ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Also nicht zu verharmlosen, aber unter den Teppich zu kehren. Also sprich zum Beispiel, ich habe Krebs, ach du Scheiße, meld dich, wenn was ist.
Ja, wenn dich, wenn was ist.
Wenn was ist. Und du denkst dir, was soll denn noch sein?
Ja, genau. Was, du könntest doch umfallen und sterben.
Genau, also was soll noch passieren? Aber natürlich ist es irgendwie so von dem Gegenüber, bevor wir jetzt das Gedankenkarussell weiterfahren und du mir erzählst, dass du vielleicht sterben könntest, wie du es deinem Mann sagst, wie was sind deine letzten Kassovorkehrungen oder so. Das sind ja Gedanken, an die denken viele Krebspatienten, also mir ging es zumindest so. Aber die traut sich natürlich ein Unbeteiligter nicht unbedingt mit zu Ende zu denken. Weil warum sollte er das tun? Er befindet sich ja gerade vielleicht auch auf der Sonnenseite des Lebens. Warum muss er jetzt in die Abgründe gehen? Und damit das nicht passiert, wird einfach gesagt, so, oh, dann melde dich, wenn was ist.
Ja.
Und sonst?
Sag, wenn du was brauchst.
Genau, es ist also ein sehr, sehr schlau rhetorischer. Es ist ja auch ein Selbstschutz vom Gegenüber. Ne? Also man zeigt immer und sagt so, ach, guck mal, das hat er mir gesagt, was für ein Bullshit, Bingo. Mm-hmm. Aber es ist ja auch, ich muss ja auch meinem Gegenüber zugestehen, sich zu schützen vor solchen Gedanken. Also ich muss das einfach erlauben können. Und das ist einfach eine sehr üblich und gängige Methodik. Das kennt man auch bei der Trauer übrigens. Ne? Mhm. Also wenn jemand jemanden verloren hat, sagt man nicht, oder sagt man am ehesten nicht, es tut mir leid, dass dein Mann gestorben ist oder der Tod deines Vaters tut mir leid. Man meidet das ja auch, ne? Man fängt dann auch so, ach, der Abschied oder der Verlust. wenn was es braucht, ne, melde dich einfach. Das ist ja auch nichts anderes, als dass man vielleicht so einen Gedanken gar nicht zu Ende denken möchte oder kann mit dem anderen.
Mir macht er, und ich weiß, er wird oft verwendet, das Synonym für Sterben. Und ich kann euch nicht sagen, warum, aber er ist über die Regenbogenbrücke gegangen, macht mich komplett nervös.
Ja, aber das ist ja ne, gute Reise über die Regenbogenbrücke. Ne? Damit hast du ja was Nettes gesagt, aber signalisierst vielleicht bewusst oder unbewusst, ist ja eigentlich völlig mal dahingestellt, ich kann jetzt nicht weiter mit dir denken. Also ich kann bis hierhin mit dir gehen, ich kann dir eine Kondolenz aussprechen, weil nichts anderes ist es ja einfach. Ne? Also ein Mitgefühl vielleicht, ne? Muss ja nicht immer Mitleid sein, aber Mitgefühl. Aber ich kann jetzt nicht weiter mit dir denken. Also ich kann in diese Abgründe nicht mit dir gehen. Mhm. Und mir bleibt ja nichts anderes übrig, als wütend zu sein, ne, und Freundschaften in Frage zu stellen oder das zu akzeptieren, dass mein Gegenüber das nicht kann. Und da habe ich gemerkt, dass diese Grenze, bis wohin kann ich mit dir gehen, ne, in diese Krise, in diese Lebenskrise, dass die relativ wenig ausreizbar ist.
Wobei ich schon die Erfahrung gemacht habe, es gab jene, die sehr, sehr pragmatisch mit dem Thema umgehen konnten und da einfach blank rausgefragt haben, hey, was mache ich jetzt mit dir?
Ja.
Was erwartest du dir jetzt von mir?
Ja.
Und also schon, kann ich was tun? Diese Frage kommt dann indirekt schon, aber die wird einfach viel offener gestellt, weil einfach so, hey, leit mir an, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll.
Genau, aber leit mich an, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist ja eine Bereitschaft mit, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo dein Abgrund ist, aber ich gehe noch ein Stück mit.
Ja, weißt du?
So, total. Ne? Und das finde ich eben, ist auch mal so ein Unterschied. Und genau an diesen Dingen, also um nochmal ne, so den Kreis zu schließen, anhand dieser Erfahrung habe ich gemerkt, wie tabuisiert das Thema noch ist.
Jetzt haben wir viele Sachen aufgezählt, die man so richtig verkacken kann, wenn jemand im Umfeld an Krebs erkrankt. Was hätten Sie denn alternativ oder wer hat denn gut reagiert bei dir, Alex? Also was hat denn gut funktioniert?
Also ich habe mich am meisten gefreut über die Leute, die sich einfach gemeldet haben. Also ich habe Anrufe bekommen von Menschen, mit denen habe ich Jahre nicht telefoniert, die sich plötzlich, die einfach den Hörer in die Hand genommen haben und gesagt haben, ich rufe die jetzt mal an. Und also da haben wir wirklich lange Gespräche geführt und oder Leute, die
schön, einfach, ist mutig, oder?
Ja, fand ich auch, weil ich hätte es mich damals nämlich nicht getraut. Das sage ich auch ganz ehrlich, weil ich eben nicht gewusst hätte, will der das überhaupt oder ich weiß nicht. Und oder Leute, die einfach irgendwas vorbeigeschickt haben, ne? Oder mir was. Also nicht, dass man jetzt materiell unbedingt was schenken muss, aber es waren so nette Gesten dabei. Und ich habe zum Beispiel 4 von meinen Babykursfreundinnen, die haben mir zu jeder Chemo, habe ich immer eine Karte bekommen und ein kleines Geschenk, was gerade so in die Woche oder 2 Wochen passt. Und die haben das wirklich alle 16 Chemos durchgemacht und für die Reha dann noch. Und da habe ich dann gesagt, irgendwann müsst ihr mal aufhören, jetzt reicht es. Aber es waren manchmal vielleicht nur ganz kleine Sachen, aber so auch mitgedacht. Ne? Wenn ich gesagt habe, ich hatte meine Stimme verloren zum Beispiel eine Zeit lang, da hatte ich irgendwie so ein, da ist mir irgendwas auf die Stimme geschlagen, ich konnte irgendwie nicht mehr sprechen. Und dann haben sie mir so einen kleinen Kasten geschenkt, das ist kennt ihr vielleicht aus dem Karnevalsladen? Na gut, nee, Karneval gibt es ja nur bei uns.
Aha. Aber, Entschuldigung. Na, bei uns heißt es nur anders. Bei uns gibt es Fasching.
Naja, also, es gibt ja so kleine Maschinen, da kannst du also draufdrücken, dann macht das so einen Tusch oder ta-ta, ta-ta. Ja, und es gibt so eine Maschine, die heißt die Mama-Maschine.
Oh Gott.
Und auf, in dieser Mama-Maschine, da drückst du auf die Knöpfe und dann sagt die, komm zum Essen, sofort. Oder
sehr praktisch.
Du bist wie dein Vater. Oder räum endlich auf. Und solche Sachen. Und
ich dachte mir, wie süß. Mama-Maschine mit schwarzer Pädagogik.
Ja. Und ich fand es super. Weißt du, so klein, das hat mich halt total nichts mit Krebs zu tun. Aber einfach, das hat, die haben mich gesehen, die haben meine Lebenssituation gesehen und haben sich Gedanken gemacht. Was würden die jetzt aufmuntern, die Alex? Süß. Oder was kann die? Ein gutes Buch oder ich hatte Socken, wie hieß das noch? Don't waste your time with assholes oder so. Mhm. Also, wo ich dann so, ja, stimmt, weil ich gerade mal gepostet hatte, dass ich mich gerade mit so negativen Menschen gerade nicht so auseinandersetzen möchte, dass mir einfach meine Zeit dafür zu wertvoll ist. Und dann bekam ich diese Socken passend dazu.
Das ist ein gutes Stichwort. Die meisten beschreiben, wenn wir sie fragen, dass die Beziehungen tiefer und intensiver wurden. Könnt ihr das bestätigen?
So und so.
Mhm. Sie werden weniger und sie werden tiefer.
Es kommen neue, also es kommen neue Beziehungen dazu, also wie zum Beispiel Paula auch meine. Und es kommen neue Tiefe und manche. Ich habe das immer mal so schön gesagt, dass manche, die früher in meinem Leben vielleicht nur eine Nebenrolle gespielt haben, sind plötzlich auf die Mainstage vorgerückt. Und Leute, die vorher, wo ich gedacht habe, das sind wirklich ganz enge Freunde, sind plötzlich sehr in den Hintergrund getreten oder auch gar ganz weggefallen. Also es hat sich alles ein bisschen neu sortiert und vielleicht auch, weil man sich selber auch verändert hat. Und
das wollte Thema ich gerade sagen. Ne? Also es ist ja nicht immer das gemeine Umfeld. Ne?
Nein, also so
aber
nicht.
Aber ich finde auch, ne? Also man hat sich selber verändert und wo konnte jemand anders mitgehen? Also was ist da passiert? Und ich finde gerade die Kontakte, die man in Krebszeiten geknüpft hat, die sind für mich so rough, so ehrlich, so, weil man dieses ganze Smalltalke und lass mal gucken, ob wir überhaupt auf einer Wellenlänge sind, das fällt alles irgendwie weg, also weil das nicht wichtig ist. Das ist in dem Moment nicht wichtig und man setzt irgendwie auf einer ganz anderen Ebene an und das finde ich, das ist schon etwas, was man gewonnen hat, ja, also dass man sich, ja, dass man vielleicht so einen Pragmatismus gefunden hat, sich Dinge zu sparen oder man hat einfach festgestellt, man ist sich für Dinge einfach auch zu schade. Mhm. Na, also überall, wo zwischenmenschliche Beziehungen sind, wo Gefühle sind, da geht's auch viel um Grenzen abstecken. Ja, also was mag ich gerne, was mag ich vielleicht nicht so gerne, was ist ethisch überhaupt nicht in meinem ein
Repertoire.
No-Go. Ja, genau, ja. Was ist ethisch ein No-Go? Was findest du vielleicht total gut? Und wow, du magst die Band, auf dieses Konzert würde ich niemals mit dir gehen. Ich mag dich aber trotzdem. Weißt du, das findet so im Büro-Talk statt oder, ne, oder so am Stammtisch, wenn es denn sein gäbe. Aber bei Krebs ist das alles irgendwie nebensächlich. Also man wird auch so toleranter vielleicht.
Ach, das Optische, überleg mal. Wir sahen ja alle gleich aus. Also wir haben uns ja kennengelernt. Jetzt wir zum Beispiel haben uns kennengelernt. Wir sahen alle gleich aus. So ein Gesicht und keine Haare. Und du lernst halt wirklich die Person kennen. Und du bist überhaupt nicht beeinflusst von Äußerlichkeiten, würde ich jetzt mal sagen.
Ne? Ja, genau. Weil du weißt, dass die Person, der jetzt abgebildete Zustand nicht dem entspricht, was die Person mal war.
Genau.
Und du und vielleicht ist und mal wird. So ein bisschen Überraschungsei.
Ja, und, das ist wirklich ein Überraschungsei, weil da passiert noch viel.
Genau, da passiert noch so wahnsinnig viel. Und und man hat dieses Grenzen abstecken, kennenlernen Ding nicht. Man steckt einfach schon zack, bumm, voll in der Ehe. Ne, wobei, also ich muss es auch sagen, wenn man dann so will, ne? Ich würde nie wieder an Krebs erkranken wollen. Das war die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben und die schlimmste Erfahrung. Aber es gibt Dinge, die es hervorgebracht hat, an denen ich gewachsen bin, die sich entwickelt haben. Und sowas ist eins davon. Und wenn man so will, ne, die Lebensdankbarkeit, die man nach der Erkrankung spürt oder auch schon während der Erkrankung, ne, ist ja nicht alles irgendwie nachher, dann ist eins davon genau dieses. Dass ich mich emotional auch traue, mehr traue, dass ich keine Angst habe vor eventuellen Konsequenzen. Ich bin nicht vorsichtiger geworden, sondern ich kann Beziehungen woanders ansetzen. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes Gefühl, gerade in Freundschaften. Und das kommt von ganz tief. Ihr könnt es nicht sehen, ne? Aber ich fasse mir gerade so auf den Brustkorb. Also es kommt wirklich von ganz tief da drin. Also wenn ich jemanden mag, dann mag ich den. Ich habe keine Zeit mehr für so Smalltalk, Bekanntschaften, Larifari.
Es wird langweilig, gell?
Ja, genau. Und das passiert nicht. Also wenn ich jemanden mag und mich mit ihm anfreunde, dann passiert das wirklich, dann ist das ganz pur. Das ist so eine ungefilterte, oh, so, ne? Versteht ihr, was ich meine?
Absolut. Auf jeden Fall.
Humor ist ja auch wahnsinnig wichtig, wo wir ja wieder beim Thema Tabu wären, finde ich, ne, zumindest. Mhm. Machen wir uns nichts vor, also wir brauchten auch viel derben Humor, also auch mit Krebs wird gelacht, ne? Das wissen wir, also wir wissen das, aber vielleicht ist es nochmal wert, das nochmal vorzuheben. Mit der Diagnose denkt man, das passiert nicht, aber man findet relativ schnell sein Lachen wieder. Also ich kenne wirklich wenig Leute, die das nicht mehr geschafft haben. Uns ist es zum Glück gelungen und du merkst einfach auch, wann ist es ein Tabu, wenn einige von deinen Witzen einfach so geschockt sind. Ne?
Jawohl. Also,
da merkst du auch so, okay, noch nicht. Also diese Runde ist noch nicht bereit für diese Art von Humor. Ruder nochmal zurück. Also auch irgendwie so ein Indikator, wenn auch nicht so ein bedeutungsschwerer.
Ja, es gibt ja so viele Witze, die nur wirklich, die nur wir dann auch machen dürfen. Ne? Weil,
ja, oder so, ja, so, ja.
Wenn dann andere Leute sagen, das kannst du doch nicht sagen. Ich so, ja, aber ich hab's ja. Also natürlich darf ich das sagen. Ich
dachte, genau. So.
Ja, wenn die Runde ein bisschen so den latenten Angstschweiß auf der Stirn hat, so dieser Schockmoment, wenn er ausbricht, so der Stress, die roten Wangen, weil der Scherz etwas zu derb war.
Ja, genau. Und man denkt sich,
habe ich gehört, dass das passieren könnte.
Hashtag für euch getestet.
Ja, genau. Zum guten Zweck.
Ja.
Ja, bist du zu gut.
Aber weißt du, was ich noch so krass mit diesem Tabuthema assoziiere? Also das ist so eine Geschichte, wo ich mich mit Alex sehr lange dazu ausgetauscht habe, weil es ja auch irgendwie so ein bisschen in diesem Ding fruchtet, warum machen wir das eigentlich noch? Also diese Krebsgeschichten, ne? Also warum lösen wir uns nicht davon? Dieses Vernetzen, ne? Für uns ist das super und wir propagieren das. Sucht euch einen Chemo-Buddy, es macht vieles einfach, vieles Unausgesprochene kann ausgesprochen werden, es findet eine Plattform. Es gibt natürlich auch Kehrseiten der Medaille, ne? Nämlich dann, wenn man merkt, dass die Person auf der anderen Seite der Statistik ist oder vielleicht man selber auch. Also wenn sich das wirklich bewahrheitet und Krebs ist ja nun mal eine lebensverkürzende Erkrankung oder kann es sein, wenn Frauen es nicht schaffen, wenn sie an den Folgen ihrer Krebserkrankung sterben. Und dann merkst du relativ schnell, ja, wir haben viel gelacht und es hat vieles einfacher gemacht, aber am Ende des Tages ändert es nichts. Also, ne, wie sagt die Dilek immer so schön, auch die positivsten Menschen sterben, ne? Also können an Krebs versterben. Und wir haben es einfach gemerkt, wir haben uns dann so eine Zeit lang damit auseinandergesetzt und haben einfach gemerkt, dass viele Frauen überhaupt nicht in diese Krebstherapie kommen wollten, ja, weil sie Angst hatten, eine Glatze zu bekommen.
Ja.
Damit ihre weil die Krankheit dann offensichtlich wird. Ja, ne? Ja, unvorstellbar. Und da haben wir gesagt, das ist auch eine Art von Tabu. Also aus Scham auf eine Behandlung zu verzichten und entweder einen Scharlatan, ne, im schlechtesten Fall einen Scharlatan auch noch zum Opfer zu fallen, ne, irgendwie Heilwasser und hast du nicht gesehen, oder ganz auf eine Behandlung zu verzichten und nicht zum Arzt zu gehen.
Ja.
Also sie wählen ja auch, ne, also wir respektieren vieles, aber eben da, wo es wegen Scham ist, das muss nicht sein, ja, also das muss nicht sein, das muss nicht jeder irgendwie powermäßig rausgehen und sagen, Attacke, guck mal, hier ist meine Glatze, ne, ich enttabuisiere jetzt die Welt oder so, das muss ja gar nicht sein, aber wenn Frauen sich schämen, eine Chemotherapie zu machen, weil eine Glatze für sie eine Stigmatisierung ist oder eine Offensichtlichkeit eines Tabuthemas, dann steht da ganz doll Tabu auf diese Erkrankung drauf und das sind Dinge, die da können wir nachts nicht schlafen, wenn wir davon hören, weil wir uns wünschen, dass genau das eigentlich nicht passiert, dass Frauen diese Wahl nicht treffen müssen, aus Scham oder weil die Gesellschaft so ein Tabu hat.
Ich wollte gerade sagen, ist da nicht das Umfeld sehr stark verantwortlich, dann auch da durchzuhelfen? Wie seht ihr das, Alex?
Also ich finde, ich würde da noch gerne einen Punkt anrühren, und zwar ist es das Arbeits das Arbeitsfeld. Weil es ist ja oft so, dass es dich eben dieses ist, okay, ich verstecke mich, weil es so ein Tabu ist in der Gesellschaft, sondern dass viele auch Angst davor haben, was für Konsequenzen das am Arbeitsplatz haben könnte. Mhm. Und ich hatte Menschen bei mir, mit denen ich die Chemo gemacht habe, wo niemand wusste, dass die Krebs haben. Und die sind da reingekommen, Perücke, Kostümchen und wahrscheinlich direkt danach wieder ins Büro.
Ja, genau, Aktentasche und los ging's, ne?
Und dann denke ich mir auch so, puh. Oder eine Frau, die hat erzählt, dass ihr Mann das nicht weiß. Da habe ich gesagt, also ich kann es nicht verstehen, ja. Also die waren auch schon ein bisschen älter, wahrscheinlich haben die irgendwie getrennt Schlafzimmer oder so, aber
unvorstellbar.
Und so unvorstellbar. Aber ne, ich sage immer so, jeder macht das ja mit sich aus. Und wenn es aber natürlich dann, da gebe ich Paula total recht, wenn sich dann gegen Therapien entschieden wird, nicht weil man davon überzeugt ist, dass die Therapie nicht das Richtige für sich ist, sondern weil man sich vor anderen Leuten schämt, dann tut es mir einfach total leid. Und die würde ich am liebsten in den Arm nehmen, diese Menschen, und sagen, du brauchst doch keine Angst haben.
Du schaffst das, denen würde ich sagen.
Es ist doch alles okay. Also ich sage, ob es jetzt da, also jetzt habe ich so viele Leute angesprochen, nach meiner Erkrankung oder während meiner Erkrankung, die gesagt haben, du, ich habe das auch gehabt vor ein paar Jahren. Ich habe das aber keinem erzählt damals, weil ich habe immer Angst gehabt, ich bin ja freiberuflich, dass ich dann keine Jobs mehr kriege oder so. Ne? Und das finde ich
ganz, ganz schlimm. Die Angst ist berechtigt, weil die Leute reagieren anders.
Ja.
Das ist, also wieder in den Job zurückzukommen, ist manchmal nicht einfach. Wieder eingegliedert zu werden.
Genau.
Warte kurz, Hashtag für euch getestet.
Genau, das haben wir auch probiert. Ging auch nicht.
Seid Gott sei Dank beide gesund nach dem jetzigen Wissensstand. Habe ich das richtig verstanden, was ich sehr schön finde. Und ihr sprecht über Langzeitfolgen. Auch dort gibt es ja eigentlich kaum mehr welche, die dann, wenn sie dann mal wieder gesund sind, sagen, aber ich spreche auch noch in 2 oder in 3 Jahren über meine Krebserkrankung, weil sie beschäftigt mich eigentlich immer noch. Warum glaubt ihr, ist das dort so?
Wir sind ja resilient geworden, ne? Also uns kann so schnell keiner die Butter vom Brot nehmen, sage ich jetzt mal in aller Bescheidenheit, ja. Aber es ist so, dass viele Patienten ihre Langzeitfolgen auch runtersprechen oder runterbrechen. Warum? Weil sie nicht lebensbedrohlich sind. Also mal so im direkten Vergleich. Während es eine Lymphlipödem-Community-Sondergleichen gibt seit einigen Jahren, ne? Das ist publik, diese Fettverteilungsstörung, ja. Also da solidarisieren sich Millionen Frauen, ja, an Zellulitis und nicht weggehenden Oberschenkel. Sag das mal als Krebskranke. Sag mal, ich habe ein Lipödem. Wer solidarisiert sich da mit dir? Du bist doch die Starke. Was kann dir denn was? Du hast doch eine lebensbedrohliche Krankheit geschafft. Was passiert? Ich möchte es gar nicht hören. Ich möchte da auch ernst genommen werden. Und das passiert nicht mehr, solange diese Erkrankungen nicht lebensgefährlich sind. Und viele machen auch diese Erfahrung beim Arzt. Also mich sticht es hier in der Rippe. Ja, ist eine Chemofolge. Wird gar nicht mehr geguckt. Lass das mal ohne Krebserfahrung gemacht haben. Hier sticht es mir so. EKG, MRT, ne, was du nicht alles bekommst. Und jetzt ist es einfach so, die Kuh ist so ein bisschen vom Eis und alles, was danach passiert, wird runtergesprochen. Und wir personifizieren das eben nicht. Also wir sagen, es hat seine Berechtigung. Auch unsere Gebrechen, Leiden, unsere Body Positivity, unser Körperverhältnis, unsere Zipperlein. Ne?
Davon gibt es ja viele noch.
Davon gibt es ja so einige. Also auch über die muss man sprechen, weil gerade Ängste sitzen ja da. Ne? Also gerade so in den ersten Monaten, ihr kennt das auch, wann sind Kopfschmerzen wieder Kopfschmerzen? Ja. Wann ist eine Erkältung wieder eine Erkältung?
Oder ein gelenktes Schmerz.
Ach,
und man nimmt die Knochen mit, dass da sie findet.
Richtig, wo ist der Alarm aus? Wo fängt das Körpervertrauen wieder an? Und uns ist so wichtig, einfach auch zu sagen, dass es ein Prozess ist und dass es Zipperlein gibt. Und natürlich können wir drunter leiden. Wir können drunter leiden. Du siehst das ja auch, wenn über Brustkrebs gesprochen wird, ne? Wenn das so publik gemacht wird, da sind diese wahnsinnig schönen Frauen, die mit verletzten Brüsten oder keinen Brüsten so das stolze Kinn in Richtung Kamera recken, weißt du? Und du siehst auf diesen Bildern so den puren Stolz. Aber morgens im Spiegel könntest du erst mal nur heulen, weil es dich einfach an eine ganz schlimme Zeit erinnert. Sag das mal laut. Sag mal, ich fühle meinen Korpus, ich fühle mich nicht schön. Wo kriegst du da die Solidarität? Zellulitis bei anderen Frauen? Du, ach, das Bindegewebe. Ach,
sei
ja,
froh, du lebst.
Sei froh, du lebst, genau. Es ist dann einfach so, von dir wird erwartet, dass du trotzdem lebensdankbar jeden Tag aufwachst. Und das ist ja theoretisch auch so. Also man wird, es wird ein bisschen abgesprochen. Weißt du, dieses, dieses Recht, gewisse Dinge zu fühlen, zu betrauern. Und das ist sehr schade und das wollen wir nicht, weil... weil es eben nicht so ist und weil auch solche Gefühle eine Daseinsberechtigung haben. Und darum sprechen wir weiter darüber, was ist und wie ist, was ist eigentlich Fatigue und wie fühlt man sich, was macht man da, was sind so Schwierigkeiten, was ist okay, es ist vieles okay. Ne? Also man muss nur mal drüber sprechen.
Und ich finde auch, was man auf gar keinen Fall machen sollte oder unterstützen sollte, ist auch Vergleiche. Nämlich, weil wir sind alle anders und natürlich, das war mir ganz oft am Anfang passiert, dass Leute mir irgendwas erzählt haben, aber immer mit dem, ja, aber es ist natürlich nicht so schlimm wie bei dir, weil du hast ja Krebs. Und ich denke mir so, bitte erzähl doch einfach, weil wenn es jetzt gerade im Moment für dich das Allerschlimmste ist, du hast gerade Liebeskummer und du denkst, du stirbst, ja, dann ist das wahrscheinlich im Ranking, wenn ich es jetzt vergleichen
schlimm
würde,
grad.
Mindestens genauso schlimm wie mein Krebs, fühlt sich vielleicht sogar noch fünfmal schlimmer an. Und das, das hat ja auch eine Berechtigung dazu.
Genau,
sein,
weil, ne? Weil ich gerade eigentlich einen ganz guten Tag habe.
Genau,
trotz Krebs. Also ich bin eigentlich bereit.
Genau, genau. Und das finde ich, ich finde es schlimm, wenn verglichen wird unter Krebsarten, unter Krebs, nicht Krebs, unter metastasiert, nicht metastasiert, unter untereinander, unter der gleichen Krebsart sogar verglichen wird. Weil wir sind alle anders. Und ich finde auch generell das Vergleichen, glaube ich, noch nie im Leben jemanden irgendwas gebracht hat. Ne? Ob es jetzt irgendwelche tollen Leute auf Instagram sind, die man sich anguckt,
aber verliert immer nur im Vergleich. Weißt du, was ich trotzdem nochmal sagen muss? Es ist trotzdem so, also um nochmal zu münden, warum sprechen viele Leute nicht mehr darüber? Hm. Meine Erfahrung, ne? Als ich die Erkrankung diagnostiziert habe und die Aussichten noch ganz gut waren, ne? Da hattest du ganz viel Zuspruch. Ach, du schaffst das und das wird so toll. Und Händchen halten geht man da durch. Ne? Also ich habe auch viel gewonnen. Ne? Es ist ja nicht so, dass man viel verloren hat auf dem Weg. Und auch die Ärzte. Nein, das sind super Aussichten, die Prognosen. Das, wir gehen da, wir marschieren da jetzt durch. Also viele machen dir ganz viel Mut. Dann hatte ich einen Rückschlag, weil mir wirkte die eine Chemo nicht. Und ich merkte so, es wird leiser, aber die Leute hauen dir noch auf die Schulter. Da so, ach, Attacke. Ne? So Krönchen richten ist nicht aller Tage Abend. Wir machen das, bumm. Dann kam das Rezidiv. Und ich merkte einfach, dass man da relativ einsam steht auf weiter Flur. Mm. Die Ärzte guckten dann schon so auf den Boden. Die Freunde mieden das. Es war schon so normal, dass ich im Krankenhaus war zum Beispiel. Ne? Also für mich fühlte sich das nicht normal an. Aber für die anderen war es dann irgendwie so, wann kommst du raus? Ah, okay, ja, ja. Also, es hatte so eine Normalität angenommen, aber es war jetzt nicht mehr so, dieses, du schaffst das oder du machst das, ne? Also es war den Leuten plötzlich wichtig, mich zum Geburtstag anzurufen oder Weihnachten dabei zu sein, also so Meilensteintage. Und für mich hat sich ungelogen, ganz viele Kontakte haben sich für mich nach Abschied angehört und ich, also angefühlt und ich konnte das nicht ertragen. Oder ganz viele Menschen wollten noch Dinge mit mir klären, ne? So. Und ich fand es ganz, ganz schlimm, eine ganz absurde Situation.
Ja, du bist ja eigentlich der Typ der Heldenreise, ne? Also der personifizierte
eigentlich
Held,
genau. Man hat jetzt so geglaubt,
sie, ne?
Man kommt noch, genau. Also der Glauben der anderen trägt dich, ne? Auch viel. Aber auf einmal passiert irgendwas, zum Beispiel ein Rezidiv oder eine Metastasierung, und da gibt es so einen Cut. Das spürt man. Das ist wirklich, das ist wie so ein Cut. Also es wird ruhiger drumherum und das fühlt sich ganz traurig an, weil man das Gefühl hat, man wird so ein bisschen vergessen. Also auch so, die anderen treffen sich irgendwie auf eine Party oder so und irgendwann wird man auch gar nicht mehr gefragt, ne? Also so, weil man sagt ja eh ab. Und das fand ich sehr, sehr traurig. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Welt dreht sich für die anderen weiter und für einen selber irgendwie bleibt sie jetzt so ad hoc stehen und alles wird so still. Und das hatte irgendwie sowas von, während die anderen das akzeptiert haben, dass das auch schlecht ausgehen kann, war das für mich keine Option, keine ernsthafte Option. Und wir haben ja vorhin eingangs in diesem Podcast darüber gesprochen, dass ja auch vieles damit zusammenhängt, diese Laune, diese Selbstmotivation, dieses jeden Tag irgendwie mit einem tiefen Atemzug zu beginnen und zu sagen, Attacke, also auch die Stimmung oben zu halten, ja, also sich selber irgendwie immer wieder zu aktivieren. Das kriegt dann so einen Knacks. Und das ist wahnsinnig schwer, die Stimmung oben zu halten, wenn es von außen ruhiger wird.
Ja, das verstehe ich.
Und ich verstehe das sehr, sehr gut, wenn jemand sagt, ich schreie jetzt so viele schlechte Nachrichten und dann sind hier Metastasen, da Metastasen, es geht mir schlecht oder es geht mir nach 5 Jahren noch schlecht, es geht mir einfach nicht besser. Dass da einfach diese Stimmen, ne? Also was sollen die sagen? Was sollen die sagen? Es wird schon wieder, du schaffst das schon, Attacke, ne? Also da fehlen ja noch mehr Worte. Und ich kann mir vorstellen, dass man das irgendwann einfach nicht ertragen kann. Also mir ging es schon beim Rezidiv so, dass ich sagen konnte, ich kann es auch nicht mehr ertragen. Es geht mir damit nicht gut. Also ich verstehe Menschen, die sagen, ich mache das mit mir aus oder mit einer Handvoll Menschen oder ich bin nicht mehr interessiert an einem Austausch oder was ist mein Beitrag eigentlich jetzt noch? Und vielleicht hört ja der ein oder andere das und ich kann nur sagen, für mich seid ihr ein Riesenbeitrag. Also wirklich auch die Metastasierten, auch die mit den Rezidiven, auch die mit den seltenen Krebserkrankungen, mit Brüsten, ohne Brüste, mit 2 Brüsten, mit keinen Brüsten, zu sehen, wie ihr euch über Dinge freut, das gibt jemandem, der das gerade nicht kann, eine Perspektive, egal wo die Sache endet.
Ne? Ja, so ist es. Alex, warum glaubst denn du, sollte man über Langzeitfolgen sprechen?
Du, ich glaube, weil das eigentlich noch ein größeres Tabu vielleicht ist. Aber das fühlt sich so an, weil die Erwartungshaltung ist ja immer, du kriegst Krebs, dann gehst du durch deine Therapie, bist in einem engen Netzwerk, die Ärzte gucken immer auf dich und dann kommt irgendwann der Punkt, die Therapie ist vorbei, du gehst in die Reha und dann hast du gefälligst genauso wieder so sein wie vorher. So ist zumindest die Annahme. Ne? Also viele sagen, ach, bist jetzt durch, super, Krebs vorbei und alles wieder tippitoppi. Und natürlich will jeder hören, ja, besser als vorher. Ne? Also ich finde das
besser als vorher.
Und das ist
10 Jahre
es ja leider
jünger.
Ja, genau. Und das ist es ja nun leider nicht. Ne? Also gut, schaust aus, super und voller Power und so. Und du fühlst dich aber eigentlich viel schlechter als vorher.
Gebrechlich.
Ja, weil es ist ja nun so, du startest ja in diese Krankheit in einer eigentlich Situation, wo du ja kerngesund bist.
Fit bist,
also
ja.
Du merkst ja den Krebs erstmal nicht. Ne? Und dann kommen diese ganzen Medikamente und Therapien und die schlauchen dich schon. Und natürlich geht das alles nicht spurlos an dir vorbei. Also ob es Narben sind, ob es eine Krebsfatigue ist, ob es Konzentrationsstörungen sind, taube Hände, taube Füße, was weiß ich. Gibt es ja 1000 Sachen, die dich da verfolgen können. Und es ist aber auch, da ist es auch wieder so, dass es halt von außen diese Erwartung ist, dass alles gut ist. Dass es ein Happy End hat es jetzt gegeben. Sie ist eigentlich noch glücklicher jetzt in ihrem Leben, dankbar und kehrt in ihren Job zurück und alles läuft noch besser als vorher.
Und so bei sich, ne? Bei sich.
Ja, bei mich, genau. Meditierend und Yoga machen bei sich.
Ja.
Und und das ist halt oft nicht so. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man darüber redet, weil ich sage, es können nicht genug Leute über Krebs reden. Das ist ja auch euer Credo. Mhm. Es ist aber so, dass es reden schon sehr viele Leute auch über den Krebs. Aber über das danach hatte ich auch gedacht, dann ist das vorbei und dann ist alles wieder gut. Das erfährt
ja, möchte
also
man auch
passant.
Nur das Gute, ne? Das
genau,
Gute
du willst ja auch nur das Gute hören. Und denkst du, so, ja klar, du kennst ja auch, ja, der hat auch Krebs gehabt. Und hier, guck mal, da steht schon wieder im Fernsehen. Und es guckt keiner nein. Und genau darüber muss halt geredet werden, weil mit dem Ende der Therapie ist ja auch dieses Netzwerk. Es ist das Netzwerk um dich nicht mehr so eng da, was sich um dich kümmert, dein Blutwerk checkt und alles macht. Und du bist ein bisschen so, stehst du alleine da. Und dann hast du plötzlich diese Probleme oder Themen, mit denen du dann plötzlich alleine dastehst. Und da ist es so wichtig, dass immer man auch darüber spricht und sagt, nein, du stehst nicht allein da. Der geht so, der geht so, der geht's auch so und der geht sogar noch viel schlimmer. Und in dem Fall, ja klar, dann soll es nicht vergleichen, aber es fühlt sich einfach gut an, wenn man weiß, nicht bin ich die Einzige, die gefühlt jetzt hier so ein Fail ist, die es nicht geschafft hat, wieder zurück richtig in den Job. Nein, ich bin da nicht alleine und das ist auch nicht meine Schuld und das ist auch okay, dass das so sein kann.
Also es hat irgendwie so keine Lobby, ne? So wie du sagst.
Ja.
Also ich muss sagen, ich hätte das, glaube ich, am Anfang nicht hören wollen. Ne? Also wenn du das ganze Schoße überstehst, fühlt sich wie eine 80-Jährige. Ich hätte das wahrscheinlich nicht wissen wollen, weil ich auch lange Zeit geglaubt habe, es hat mich auch getragen, dass kein Krebs zu haben gleichzeitig bedeutet, gesund zu sein.
Ja. Es wird einmal auch suggeriert. Also wenn du
dass
da der letzten primären Behandlung, dann sagen sie da.
Aber es
alles
fühlt
gut.
Sich so, genau, aber es fühlt sich auch während der Therapie so gut an, weil man natürlich denkt, okay, wenn das ein Ende hat, dann, ne? Wenn dann.
Ja.
Da möchte natürlich kein Mensch sich selbst motivieren und sagen, oh ja, ich möchte unbedingt, wieder fertig sein, denn ich möchte, dass mein Uterus mir Hitzewallungen des Todes schickt nachts oder so. Das möchte ja kein Mensch hören, ne? Aber trotzdem braucht es einen Raum dafür. Und diesen Raum gibt es nicht. Also den zu definieren ist ja vielleicht diese Kunst, die wir haben, indem wir über Krebs sprechen und versuchen auch zu kategorisieren. Also was ist wichtig? Was gehört in den Sozialraum? Was gehört in das Leben danach? Was gehört vielleicht, was ist wichtig für die Menschen, die in einer metastasierten Situation sind? Also vielleicht ist ja unsere Aufgabe, wir, die über Krebs sprechen, Krebs auch zu definieren als eine Art Prozess. Also was wollen wir den Menschen mitteilen, die Statistiken von morgen sind? Ja, die müssen ja nichts über die Hitzewallungen wissen oder über die Konservierung von Eizellen. Ne? Für die ist das nicht wichtig. Für die ist vielleicht eine Achtsamkeit seines Körpers wichtig. Vielleicht, was wollen wir denen mitgeben, dass das Leben eine Leichtigkeit hat und trotzdem kann es einen erwischen. Dass es vielleicht verschiedene Arten von Brustkrebs gibt. Ne? Aber vielleicht müssen die noch nicht wissen, was ein Port ist.
Ja, ich meine, ich sehe unsere Aufgabe schon. Ich habe zum Beispiel einmal in einem Interview erzählt, dass, weil wir halt mit Kurvenkratzer sehr oft versuchen, die Langzeitfolgen anzusprechen und ich als Martina sowieso. Also, das ist irgendwie, das habe ich mir selber einfach ein bisschen auf die Kappe geschrieben, dass ich das tun werde, wenn ich also quasi in einer Interviewsituation bin. Und mir hat dann, das war total süß, eine Dame hat mir geschrieben, die hat einen Artikel quasi angestrichen. Die wichtigsten, da habe ich gesprochen über, dass ich Konzentrationsschwächen habe, dass ich mit Fatigue konfrontiert bin und diese Müdigkeit mich einfach wirklich sehr leistungsschwach werden lässt und ständig Schmerz, also dass ich quasi eine Schmerzpatientin bin. Und diese drei Sachen hat sie sich dann angestrichen und hat mir dann einen Brief geschrieben. Da hat gesagt, endlich hat mein Mann mir geglaubt.
Ach Gott.
Also das erleben wir auch häufig, muss ich auch sagen.
Das haben wir ja öfter schon mal gehört.
Genau, und trotz, also ich glaube auch, indem man alles, man muss ja nicht in einer Lobby stecken, weißt du, man muss ja nicht in einer Kategorie sein, sondern ich glaube, unsere Kunst ist darüber zu sprechen und die Zielgruppe, die wir vertreten können, da punktuell so einen Hut drauf zu setzen, so einen Deckel drauf. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst, das auch zu schaffen. Und vielleicht schaffen wir das nicht gleichzeitig, vielleicht schaffen wir das immer punktuell, vielleicht ergänzen wir, also ich bin mir ganz sicher, wir ergänzen uns ja auch, ne? Also du mit deinem Podcast, also es gibt ja so viele tolle Angebote, die es schon jetzt gibt. Und ich würde mir da einfach so ein Zentrum wünschen, weil dahinter steht nicht irgendeine ein trockener Monolog oder so. Ne? Das sind ja echte Menschen mit echten Gedanken und Gefühlen. Und da wünsche ich mir einfach so ein bisschen Wertschätzung. Ne? Also es muss nicht immer die Happy End Story sein, weil die fühlt sich vielleicht an manchen Tagen so an. Ja, ich fühle das manchmal. Aber es ist ja nicht immer so. Ne? Also so dieses Einseitige. Ne? Also genauso wie nicht jede abladierte Frau stolz reckend vorm Spiegel steht, ne, und sich ihres Körpers erfreut. So, das ist einfach nicht so, ne? Oder dass Silikonbrüste nach einer Mastektomie nichts mit einer selbstgewählten Brustvergrößerung zu tun haben. Ne? Also das ist.
Alex, ich hab nur eine Frage, weil von dir, Paula, weiß ich, wie das dann quasi, also das hast du vorher kurz erzählt, wie das dann weitergegangen ist, nachdem, also wie die rundherum reagiert haben. Ich wollte nur eine Sache hinterfragen, Alex, bei dir. Ich habe die Erfahrung gemacht, wie dann die primäre Behandlung vorbei war, also Chemobestrahlung. 6-8 Wochen nach dieser Zeit bin ich dann psychisch irgendwie in ein Loch gefallen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie nach dem Abitur. so diese Leere und bin psychisch tatsächlich weggebrochen. Und mein ganzes Umfeld hat gesagt, was tust du denn so blöd? Jetzt ist endlich alles vorbei. Und mir ging es so beschissen wie noch nie. Wie war da deine Erfahrung? Teilst du das mit mir?
Also nee, ich glaube, ich hatte das vielleicht an einer anderen Stelle. Ne? Weil ich bin Ich hatte nach der Bestrahlung, ging es bei mir noch weiter, dass ich ja noch 5 Monate Chemotabletten genommen habe.
Ah, okay.
Das heißt, da ging es erstmal, ich hatte die Müdigkeit nach der Bestrahlung, dachte so, oh, das muss jetzt, aber es wird sicher besser. Das hat mich schon ein bisschen genervt, aber viele haben ja gesagt, das ist normal, dass es in der Bestrahlung anfängt und warte mal ab, das wird schon besser. Und ich konnte in den 5 Monaten, da war ich relativ, hatte ich wenig Nebenwirkungen und konnte auch viele tolle Sachen machen. Und das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Und dann bin ich in die Reha. Und das große Erwachen, das kam nämlich dann danach. Und da ging es mir dann auch echt, da war ich total überfordert. Als dann hieß, okay, du hast keine Haushaltshilfe mehr, du hast die Wiedereingliederung, du musst irgendwie Kinder, Haushalt, Arbeit, jetzt von gleich nach, ja gut, bei mir waren es 3 Jahre, die ich draußen war, weil ich halt vorher in der Elternzeit war. Und das, ich war so überfordert. Also ich war ja schon allein damit überfordert, die ganzen Waschmaschinen, die Essen, gucken, dass wir immer Essen zu Hause haben. Da ging es mir wirklich nicht gut. Also da war ich auch froh, dass ich eine Psychoonkologin an der Seite hatte, weil ich wollte so gern, dass das auch funktioniert, dass ich wieder funktioniere. Und ich habe so derbe meine Grenzen vorgespiegelt bekommen. Und wollte es auch nicht so gerne akzeptieren. Das ist, ich war immer schon so, ja, mit Zähne zusammenbeißen und schaffst du schon und halt, reiß dich mal zusammen, das geht schon. Und da habe ich halt so, mit dem Knüppel ist mir da zwischen die Beine geschlagen worden. Dass ich so, nein, Alex, so nicht und weiter geht's nicht. Und ich hatte da das Gefühl natürlich auch, dass dann auch so kein Verständnis von außen so sehr ist, weil es ist doch jetzt alles wieder gut. Und für mich war es eigentlich, fing der schlimmste Teil an, wo das alles wieder
ja,
so...
Ja, emotional ist es das Schlimmste, das stimmt schon, ja. Dass man wieder zurückfindet in das Leben des... ist ja nicht, man geht ja nicht zurück in das alte Leben. Man geht zurück in eine alte Struktur und versucht, das neue Leben da rein zu quetschen, oder?
Ja, das ging halt nicht. Das hat nicht gepasst.
Ja, verstehe total. Kenne ich.
Ja, ich sag, wenn du eh schon, überfordert bist mit den Sachen außerhalb deiner Arbeit, das überhaupt zu koordinieren und dann bei der Arbeit bist du plötzlich gefühlt nur noch halb so schnell, wie du es warst. Sachen, die ich wirklich so en passant gemacht habe, sind plötzlich so Mammutaufgaben geworden, weil ich einfach die Konzentration nicht mehr hatte. Und das ist so frustrierend, dass du denkst, okay, Haushalt, Kinder, das schaffst du schon alles nicht. Du bei der Arbeit, das schaffst du auch alles nicht und um dich selber kannst du dich eigentlich auch schon nicht mehr kümmern. Und da den Dreh zu kriegen, das war ein ganz schöner Kraftakt.
Aber du redest in der Vergangenheit, das heißt, du hast es für dich geschafft.
Ja, ich bin einfach nicht mehr jetzt in dem Job.
Recht über Leben nach Krebs und Prävention im Podcast. Im Vorgespräch habt ihr beide immer wieder mal erwähnt, dass sich die Themen bei euch im Podcast im Laufe der Zeit verändert haben. Was sind denn die Themen, die euch jetzt gerade besonders beschäftigen und warum?
Ich weiß gar nicht, ob sich die Themen so verändert haben im Podcast selber. Wir haben halt eine Riesenliste. Also das war schon, im Konzept hatten wir schon eine sehr lange Liste an Themen, die wir auf jeden Fall besprechen möchten. Und diese Originalliste haben wir noch nicht abgearbeitet. Also kommen immer, weil immer wieder von links und rechts so Themen reingrätschen. Vielleicht meintest du das, ne? Dass da irgendwie so, ach nee, ja, das müssen wir noch. Oder Leute sagen auch so, hey, sprech doch mal da drüber. Und wir so, ja, super Idee. Jetzt haben wir neuerdings Interviewgäste. Das heißt, so neu ist das jetzt auch nicht mehr. Aber wir haben auch Interviewgäste. Das sind so viele Geschichten, die erzählt werden wollen. Ich weiß gar nicht, ob Paula... Siehst du das, dass das irgendwie jetzt
doch, ich finde, es hat sich verändert schon, hat? Doch, es hat sich schon verändert, weil wir vorher so ein bisschen mit im Krebsalltag waren. Also wir haben erzählt, also wir haben schon viel auch Medizinisches erklärt. Also wie läuft eigentlich so eine Chemotherapie? Weil wir sind immer da, wir hatten immer so ein Bild vor Augen. Und beim Krebs ist es so, wenn man ihn nicht hat, ne, dann denkt man vielleicht an so einen Tag X. Was wäre, wenn ich eine Diagnose habe? Sowas schwirrt immer so rum, wenn man zu Vorsorgeuntersuchungen geht, ne? So zum Gynäkologen oder vielleicht geht man zur Darmkrebsvorsorge oder zur Hautkrebsvorsorge oder so. Also du denkst immer nur so bis zum Tag X. Wenn der Arzt sagt, nee, ist alles okay, dann atmest du kurz ein und dann geht es wieder weg. Also dann ist der Gedanke an Krebs wieder ganz weit weg. Aber irgendwo so kommt so ein Moment, was wäre denn, wenn so ein Leberfleck, ach Gott, ne? Aber niemand traut sich, mal weiterzudenken. Was passiert dann so einen Monat nach so einer Diagnose? Das weiß ja kein Mensch. Also man denkt da einfach nicht weiter. Und wir haben diese Tür mal geöffnet mit dem Podcast. Also wir haben mal erzählt, was ist, wie ist das? Wie geht man zur Chemotherapie? Wie fühlt sich das eigentlich an? So, was braucht man für Equipment? Sitzt man da, atmet so ganz ruhig vor sich hin und wartet, bis die Infusion vorbei ist? Also wir haben versucht, das so ein bisschen plastischer darstellen zu lassen. Was passiert eigentlich bei einer Bestrahlung? Da kann sich ja auch kein Mensch was vorstellen. Also geht man da hin, das ist wie ein Röntgengerät, geht das an, aus, ne? Also oder geht man da tatsächlich 6 Wochen jeden Tag hin? Das wissen ja so viele Menschen nicht. Und deswegen war so die erste Zeit
und des Podcasts geht's 4 Minuten oder 5 Stunden oder tatsächlich
genau, weil, 30 so, das, Sekunden? Genau. So, und ich muss sagen, im besten Fall weiß ja nicht mal jemand, was ein CT oder ein MRT ist, ne? Also warum auch? Oder den Unterschied.
Wäre man wieder mal bei der Gesundheitskompetenz.
Ja, genau. Also tatsächlich war so, finde ich schon, die ersten Male war, oder die, ich sag mal so, das erste halbe Jahr ungefähr, oder die ersten, ich weiß nicht, 30, 35 Folgen, da war viel so Schulung der Gesundheitskompetenz, auch unsere eigenen, ne, also
ja, mit
Gästen
stimmt.
Zum Beispiel. Also da haben wir mehr so aus dem Krebsalltag erzählt. Was macht Bürokram, ne? Wie ist das eigentlich mit einer, darf man daran denken, ne? So Sexualität zum Beispiel. Also wie fühlt sich das für uns, wie ist unser Selbstverständnis auch, ne? Also, und auch da finde ich, also es ist auch so, dass wir ja auch vollkommen unterschiedlich mit der Erkrankung umgegangen sind. Also wir zeigen jetzt nicht den wahren Weg, ne? Sondern das ist eben ganz unterschiedliche Wege sind, die nach Rom führen. Und dass es nicht dieses richtig und falsch gibt, sondern so haben wir es gemacht. Und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit. Und ich finde, Möglichkeiten zu haben, wenn man gerade akut erkrankt ist, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Muss sich ja nicht nur auf die Behandlung erstrecken. Das kann natürlich, fängt ja auch schon so an mit Perücke, ja, nein. Wie sagen wir es unseren Kindern? Wie lief eine Bestrahlung ab? Was ist eine Chemotherapie? Was für Operationsmöglichkeiten gibt es? Wie ist Rekonstruktionsplastik eigentlich gedacht? Was ist so ein bürokratischer Albtraum? Also es war viel so aus der Praxis hinaus. Inzwischen ist es so, dass wir viele Themen, die wir selber gar nicht bedienen können, weil wir triple negativ waren beide, aber zum Beispiel keine Erfahrung haben mit einer Antihormontherapie. Da laden wir uns dann jemanden ein. Also wir sind schon irgendwie noch so ein bisschen in diesem Gesundheitskompetenzcharakter, bedienen jetzt aber Felder, die wir selber gar nicht abdecken, die uns aber bekannt sind. Und wir stellen fest, so weit voneinander sind wir gar nicht entfernt, obwohl wir mit vielen Dingen verschieden umgegangen sind. Mhm. Und das ist eigentlich so was ganz Schönes, weil wir jetzt zurückgucken und Bilanzen ziehen können. Und das macht viel mit so unserem Verständnis als Mensch, viel als Verständnis als Frau. Das macht viel mit unserem Verständnis in Freundschaften zum Beispiel. Darüber sprechen wir ja auch. Das ist ja auch Beziehung, Freundschaften, das ist ja auch ein Riesenthema. Das macht viel mit, wie schläfst du eigentlich? Ne, also wie ist es nach 3 Jahren?
Aktuelle Langzeit, Folge.
Genau, ja. Langzeitnebenwirkungen und ja, so ist es, ja, wie Alex sagte, dass eigentlich diese Liste, die wir zu Anfang mal geführt haben, immer noch nicht abgearbeitet sind. Also es sind immer noch ganz viele Herzensthemen drauf, die wir anpacken. Wir suchen uns aber Unterstützung, weil wir viele davon selber gar nicht abdecken mit unserer Erfahrung.
Dann sage ich danke, ihr zwei Lieben.
Danke, dass wir da sein durften.
Ja, es war mir eine besondere Freude. Also ich sage jetzt ein offizielles herzliches Dankeschön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ich habe irgendwann wieder die Gelegenheit, mit euch in einem Rahmen wie diesem zu sprechen. Weil
na, lieber in echt.
Lieber in bei einem Brathändl.
Allerdings, ja.
Ja.
Du, bei was auch immer, Essen ist immer gut.
Backhändl und Zweigelt.
Was, ne? Ja. Solange es keine Kohlsprossen sind, bin ich dabei.
Nee, alles für so eine pragmatisch.
Ich sage auch danke an dich da draußen. Danke, dass du unserem Gespräch bis zum Ende gefolgt bist. Dir hat gefallen, was du gehört hast. Das freut uns. Wir freuen uns, wenn du uns erhalten bleibst. Das ist übrigens wirklich einfach. Abonniere einfach unseren Podcast, dann bekommst du News und Updates, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Wenn du mehr zu uns wissen willst, dann besuche uns. Unsere Webseite findest du auf www.kurvenkratzer.at und folge dem Linktree in den Shownotes. Auf unserer Webseite findest du übrigens auch unser Online-Magazin rund um den Lebensumstand Krebs. Das Leben nach einer Krebsdiagnose ist anders. Unser Ziel ist es, diesen neuen Lebensumstand besser zu erklären und nachvollziehbar zu machen. Für Patienten, für Angehörige und auch für medizinisches Personal.
Und natürlich sind wir auch auf den wichtigsten Social Media Plattformen vertreten. Wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.